Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Heute geht es um das Thema oder um die Themen Trauer versus Depression. Also wann bist du noch in Trauer und wann ist es schon langsam eine depressive Episode? Das Thema hat mich lange beschäftigt, muss ich sagen, bei mir selber auch und natürlich dann auch durch meinen Beruf bedingt. Ich selbst war lange down, das wisst ihr inzwischen. Weil dieser Kinderwunschprozess, der dauert ja. Ne? Und dann immer wieder diese Hoffnung und diese Trauer und irgendwann die Erkenntnis, okay, wow, ich muss jetzt die Trauer verarbeiten oder ich möchte die Trauer verarbeiten, um irgendwann damit abschließen zu können. Das dauert Jahre. Tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Es dauert halt eine Weile. Und ich muss sagen, ich bin mir gar nicht so wahnsinnig sicher, ob ich eine depressive Episode hatte. Und ich denke mir so, vielleicht ist es auch gar nicht wichtig zu wissen, ob es schon eine Depression war oder nicht. Entscheidend war eigentlich, dass ich mir Unterstützung gesucht habe. Und das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten oder wichtigsten Botschaften in dieser Folge. Außerdem erfährst du in dieser Folge, warum es auch so wichtig ist, sich auch frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kleiner Spoiler, das verkürzt oftmals die ganz tiefen mentalen Krisen und es holt dich raus aus diesem Kreislauf, dieser abwertenden Gedanken. Du verharrst nicht in so einem bestimmten Zustand, aus dem du selber nicht mehr rauskommst. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung. Du erfährst in dieser Folge auch, warum Trauer zu verdrängen einfach überhaupt keine gute Idee ist. Und es gibt aber auch noch mal ganz klar die Symptome einer Depression. Und wenn du das bei dir feststellst, bitte, 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 such dir einen Therapeuten, such dir Unterstützung. Du musst da nicht alleine durch und dich alleine quälen. Für diese Folge habe ich mir professionelle Unterstützung gesucht. Ich freue mich total, dass Bernd Lefert bei mir ist und mir Rede und Antwort steht sozusagen. Der wird sich gleich selbst vorstellen, was er für einen professionellen Background hat. Ich für dessen, was soll ich sagen, wandelndes Lexikon. Er ist mein Dozent, weil ich mich nämlich weiterbilde. Und daher bin ich auf ihn gekommen und der hat sich da bereit erklärt, mir zur Verfügung zu stehen für ein Interview und eine Premiere noch. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt gewesen. Wir haben das Ganze vor Live-Publikum aufgezeichnet, nämlich mit den netten Menschen, die mit mir in meinem Weiterbildungskurs sitzen. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich glaube, dass es sehr, sehr interessant ist. Wenn ihr Kontakt zu Bernd aufnehmen möchtet zum Beispiel, ich leite euch sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr mir schreibt. Er hat keine Website, aber er ist wirklich ein sehr, sehr guter Heilpraktiker für Psychotherapie im Raum Hamm. Also gerne in Kontakt mit mir treten. Ich gebe das dann sehr, sehr gerne weiter. Lieber Bernd, herzlich willkommen in meinem Podcast. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, zunächst einmal meinen herzlichen Dank, an deinem Podcast mitzuwirken. Es ist mir eine Ehre, eine Freude, mein Wissen, meine Erfahrung vielleicht zu bestimmten Themen, zu deinen Fragestellungen äußern zu dürfen. Ja, wer bin ich? Ich bin hauptberuflich in der öffentlichen Verwaltung tätig. Ich leite eine Personalabteilung. Aber dieses Thema Psyche hat mich schon immer interessiert. Und insofern habe ich vor einigen Jahren den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und unterrichte an einer Heilpraktikerschule. Ein bisschen Eigenwerbung darf sein. Hier klar. In Hamm. Heilpraktikerschule Hamm-Westfalen, so heißt sie. Dort bin ich als Dozent tätig seit vielen Jahren, arbeite aber auch immer noch, sofern sich die Gelegenheit ergibt, mit eigenen Klienten zu den verschiedensten Thematiken hier in einem Praxisraum zusammen.
Okay, vielen Dank.
Sehr gerne.
Depression ist, glaube ich, ein großes Thema, auch innerhalb der Gesellschaft, wenn man sich so die Zahlen anschaut, dass es relativ viele Menschen gibt, die im Laufe ihres Lebens auch an einer depressiven Episode erkranken. Hast du da Zahlen im Kopf?
Ja, die Frage ist, was ist überhaupt eine Depression? Und wir versuchen ja menschliches Verhalten, menschliche Emotionen in Katalogen, in Schubladen zu formen. Und insofern ist die Depression an sich als pathologischer Begriff zu entnehmen. Aber wie so oft, wenn menschliches Verhalten in eine Schublade gepackt werden soll, ist das immer schwierig. Das heißt, man scheidet Spitzen ab. Insofern, wenn wir bei dem pathologischen Begriff der Depression bleiben und dann noch, vielleicht taucht da noch mal so eine Frage auf in Bezug auf die Anpassungsstörung, dann sind wir schon bei einer Lebenszeitprävalenz von um die 40%.
Wahnsinn.
Das heißt, es ist wirklich ein echtes Thema. Mithin wird die Depression als Volkskrankheit Nummer 1 benannt, denn 20-25% der Menschen im Laufe ihres Lebens werden an einer Depression, an einer depressiven Episode erkranken.
Das ist für meine Hörerinnen und Hörer deswegen so wichtig, weil wir natürlich in der Kinderwunschzeit ganz, ganz viel mit Trauer zu tun haben. Ja. Und das Ganze auch zu verarbeiten, ne? Egal ob es jetzt eine Fehlgeburt ist oder eine Trauer ist oder die Trauer ist, dass man ein bestimmtes Lebensmodell nicht lebt. Das ist ja etwas, was länger anhält. Und mich erreichen ganz oft Fragen so, hey, habe ich schon eine Depression oder bin ich noch in dieser normalen Phase der Trauer? Wann hört die Trauer auf und wann fängt die Depression an? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
Es kommt drauf an. Es kommt auf den Kontext an. Und bevor wir weiterreden, ist mir nochmal wichtig, falls ich so in Fachbegriffe, in Fachterminologie abdrifte, korrigiere mich, frage einfach nach. Das ist manchmal so ein Selbstläufer.
Sehr gerne.
Zunächst einmal ist mir wichtig, Trauer als Emotion zu begreifen. Als eine sehr lebenswichtige Emotion. Wir sollten die Trauer nicht fürchten. Es gibt so einen therapeutischen Grundsatz. Wir arbeiten mit den Tränen, nicht gegen die Tränen. Und insofern ist es für mich wichtig, dem Klienten deutlich zu machen, das, was jetzt gerade ist, darf sein.
Ja.
Denn Trauer ist letztendlich eine starke Emotion, die sehr hilfreich ist, manchmal aber auch sehr hinderlich für die weitere Lebens- und Zielerreichung. Insofern ist es für mich wichtig, die Trauer messbar zu machen. Sehr häufig benutze ich das Instrument der Skalierung, um dann den Ausprägungsgrad, der ja zunächst einmal individuell ist, zu ergreifen.
Um kurz dazwischen zu schieben, also Skalierung, damit meinst du zum Beispiel auf einer Skala zwischen 1 und 10, wo steht deine Trauer? Das würdest du jetzt eine Klientin zum Beispiel fragen.
Ganz genau. Mhm. Die zutiefst vorstellbare Trauer, die wäre dann bei 10. Mhm. Und ein Eutymer, trauerloser Zustand, ein gesunder Zustand wäre dann bei 0. Mhm. Und der Klient soll sich dann in dieser Skala selbst skalieren, damit ich einen Eindruck habe von seiner subjektiven Schilderung der Trauer.
Ganz wichtig. Eutym, das darf ich direkt nachfragen. Magst du den Begriff kurz erklären, den du gerade erwähnt hast?
Naja, in der Psychopathologie gibt es ja die verschiedensten Störungsbilder. Und immer dann, wenn wir von Eutymenphasen reden, dann reden wir von symptomfreien Phasen, von gesunden Phasen. Und das ist mir auch wichtig, gerade bei der Trauer, denn das Ziel sollte ja sein, aus dieser starken Ausprägung der Trauer wieder herauszukommen. Manchmal ist die Trauer auch angemessen, auch, wie soll ich sagen, nicht hinderlich an der Zielerreichung. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei einem Anlass der Verlust eines geliebten Menschen sehr viele Monate, fast Jahre, immer noch so eine situationsbezogene Trauer da ist. Vielleicht in so einer Skalierung von 1 bis 2. Das darf sein.
Okay, ohne dass es direkt eine Depression
Exakt.
Ist. Okay. Genau. Diese akute Trauerphase, also direkt, wenn ein Mensch stirbt oder wenn man eine Fehlgeburt hat, wie lange darf die anhalten? Darf man das überhaupt so klar oder kann man das überhaupt so klar sagen? Mhm. Weil Trauer an sich ja etwas sehr, sehr Individuelles ist.
Ne? Absolut richtig. Und insofern, wir kennen uns schon seit längerer Zeit. Du weißt, was ich von Diagnosen halte. Diagnosen sind wichtig, aber ob sie denn dann immer dem Klienten auch so mitgeteilt werden sollten, wage ich noch zu bezweifeln. Denn die Gefahr ist der Etikettierung. Ja. Ich stigmatisiere vielleicht Menschen und sage ihnen, du hast eine Depression und das lässt sie vielleicht in diesem Zustand nach einem Schreckmoment erstarren und führt dann dazu vielleicht, dass sie nicht unmittelbar aus dieser Situation durch Veränderung herauskommen. Insofern wäre ich immer vorsichtig mit Diagnosen. Ich bin da auch beim Volksmund. Der Volksmund sagt so oft bei Trauerfällen, es müssen 4 Jahreszeiten vergangen sein.
Ach, interessant, das kenne ich gar nicht.
Ja, also 1 Jahr muss so vergangen sein, um eine Trauerbewältigung abzuschließen. Insofern muss man oder kann man gar nicht sagen, eine Trauer sollte nach 4 Wochen weg sein, um nicht pathologisch nicht krank zu sein. Wichtig ist natürlich einerseits die Zeitdauer, auf der anderen Seite auch die Tiefe der Trauer, die unter Umständen dazu führt, dass ich nicht mehr funktionsfähig bin.
Okay.
Dass ich nicht mehr richtig interagiere, dass ich mich zurückziehe auf der Basis einer Freudlosigkeit, eines Interessenverlustes, nicht mehr aus dem Haus gehe und ja, keine Gespräche mehr führe, keine Freude mehr am Leben haben. Das kann eine stark ausgeprägte Trauer sein. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Trauerausprägungen, die ich sehr wohl, die mich beeinflussen, aber nicht so stark, dass ich mich von der Welt zurückziehe.
Ja. Ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle tatsächlich klären, was sind denn Anzeichen, was sind Kriterien, Symptome für eine Depression?
Ja, für eine Depression. Also auch da ist es immer schwierig, diese Diagnose zu stellen, ohne konkret jemanden vor sich zu haben. Mhm. Wir sollten immer wieder berücksichtigen, dass der Erkenntnisgewinn subjektiv ist. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen Klienten, der subjektiv seine Wahrnehmung, seine Gefühle, sein Handeln beschreibt. Und auf der anderen Seite bin ich als derjenige, der der Behandler ist, ebenfalls subjektiven Einflüssen unterworfen. Der Versuch, in der Psychiatrie objektiv zu agieren, ist ein Versuch, der aber nicht immer gelingt. Das sollte man immer berücksichtigen, wenn man Menschen etikettiert und ihnen eine Depression zuschreibt. Wenn wir die Depression als Erkrankung beschreiben, dann könnte man zunächst einmal offenkundig oder offensichtlich, das ist das, was das Symptombild sehr häufig prägt, von einem sogenannten Antriebsverlust sprechen. Das heißt, dass die Menschen morgens versuchen aufzustehen, je nach Ausprägungsgrad, nicht wissen, wie sie den Tag schaffen, gar nicht in den Tagesablauf, in den Rhythmus kommen, vielleicht es ihnen sogar nicht gelingt, zur Arbeit zu gehen. Das geht häufig einher mit der Stimmung. Antriebsverlust, Antriebsreduzierung geht sehr häufig einher mit einer Stimmungsreduzierung. Das heißt, bei der Stimmung sind wir im Grunde genommen auf der Gefühlsebene und im Affekt verharren wir sehr häufig in der Stimmung. Man könnte dann auch nochmal Gefühlsmomente dazu schreiben. Dazu gehört die Traurigkeit. Also letztendlich ist die Trauer an sich einerseits ein Krankheitskonzept, andererseits ein Symptom, das Teil einer Depression sein kann.
Okay. Und ist dann auch ein Punkt oder ein Aspekt, dass man da alleine nicht rauskommt?
Das ist eine Annahme. Sehr wohl kann man aber auch aus Trauerzuständen herauskommen, durch Zeitabstände, durch das Erleben, ohne zum Beispiel auch diesen geliebten Menschen, den man da verloren hat, da wieder herauszukommen, sowas wie Lebensfreude wieder zu entdecken. Denn eines der wesentlichen Kriterien ist auch die Freudlosigkeit. Also wir haben die Stimmungsschwankungen, das Stimmungstief, der Antrieb ist reduziert. Dazu kommt eine Freudlosigkeit. Eine Freudlosigkeit, vorherigen Interessen wieder nachzugehen. Man hat das Interesse daran verloren, seine Freizeit zu gestalten, das Leben letztendlich zu genießen. Und das kann ich natürlich auch durch das Tun, durch einen längeren Zeitabstand zum Verlust, durch Tun, durch Tätigkeiten, da kann ich auch wieder herauskommen.
Aktiv werden ist da das Stichwort, ja? Und das geht durchaus auch alleine, aber bei einer mittleren, einer schweren Depression wahrscheinlich schon nicht mehr, oder?
Ja, also wenn der Ausprägungsgrad einer mittleren oder einer schweren depressiven Episode erreicht ist, würde ich immer eine professionelle Begleitung empfehlen. Aber auch da, selbst bei einer leichteren depressiven Episode, ist meine Empfehlung, wenn dann erreichbar, einen Coach, einen Berater aufzusuchen, beziehungsweise wenn wir eine pathologische Depression schon haben, also die Kriterien erfüllt sind, dann bleibt nur der Gang zum Psychotherapeuten oder zum Heilpraktiker für Psychotherapie.
Und im Zweifel auch medikamentöse Unterstützung, nehme ich mal an.
Das ist richtig, zumindest wenn der Ausprägungsgrad der mittleren Depression erfüllt ist. Vielleicht noch mal den Zuhörern etwas zu den Ausprägungsgraden zu sagen. Natürlich kommen dann zu den drei Symptomen, die ich gerade sagte, auch noch mal andere Symptome hinzu. Das sind mangelndes Selbstwertgefühl, ausgedrückte Selbstwertzweifelgedanken bis hin zu Suizidgedanken. Darüber hinaus kann es auch zu körperlichen Symptomen kommen, somatische Symptome sagen wir dazu, eine Gewichtsreduzierung oder Gewichtszunahme, ein Libidoverlust. Das sind so begleitende Symptome. Und je nachdem, wie viele Symptome erfüllt sind, je Steigerung steigert sich dann natürlich auch die Episode von leicht bis mittel bis zu schwer. Das richtet sich nach der Anzahl der Symptome und insbesondere nach der Ausprägung der Funktionsbeeinträchtigung.
Okay, sehr, sehr spannend. Was passiert eigentlich im biochemischen Gleichgewicht des Körpers, wenn eine Depression vorliegt oder wenn wir das annehmen?
Das ist eine gute Frage, die man nicht, wie soll ich sagen, monokausal erklären kann, also mit einer einfachen Ursache. Wir gehen davon aus, wenn wir in die Neuropsychologie, Neuropsychiatrie hineinschauen, dass Gefühlszustände im Inneren des Gehirns eine Repräsentation erfahren durch Transmitterstoffe. Neurotransmitter sind quasi das Spiegelbild der Psyche, der Stimmung und des Antriebs. Und da sind insbesondere die Transmitterstoffe des Dopamins zu erwähnen, die den Antrieb repräsentieren, und des Serotonins. Serotonin repräsentiert die Stimmung. Und diese beiden, deswegen nicht monokausal, sondern mehrfach multikausal, beeinflussen sich auch wechselseitig. Das heißt, ich kann nicht nur von einem reduzierten Serotoninspiegel reden und zeitgleich von einem hohen Dopaminspiegel. Eher ist die Vermutung berechtigt, dass sowohl der Serotoninspiegel für eine reduzierte Stimmung sorgt, zu wenig Serotonin, und dann zeitgleich auch der Dopaminhaushalt reduziert wird, insofern der Antrieb reduziert ist. Beides ist häufig in der reduzierten Form vorstellbar, wahrnehmbar, und die Intervention könnte sein, im stärksten Fall Medikamente zu nehmen. Dann sind wir bei den SSRI-Präparaten, auch Serotonin, Wiederaufnahmehemmer. Darüber hinaus kann man Medikamente nehmen, um den Dopaminhaushalt wieder zu erhöhen, um Rezeptoren sensibler zu machen. Die Pharmakotherapie lässt da einige Spielweisen zu. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, kognitiv zu reagieren. Die bekanntesten Depressionsforscher sind zum Beispiel Beck und Ellis gewesen. Beides sind kognitive Verhaltenstherapeuten, die der These nachgegangen sind, dass ich über das Denken meine Emotionen beeinflussen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass eine Trauer ja die Reaktion auf einen Auslöser ist, als Emotion. Ja. Und diese Emotion Trauer kann ich im Ausprägungsgrad dadurch beeinflussen, indem ich in einer bestimmten Art und Weise mein Denken über das Ereignis verändere.
Das ist spannend. Nimm mal ein Beispiel, ganz konkret.
Naja, du hast vorhin erwähnt, der unerfüllte Kinderwunsch. Mhm. Und da ist die Frage, wie gehe ich mit diesem unerfüllten Kinderwunsch um? Dieser unerfüllte Kinderwunsch kann natürlich auch zu einem fehlerhaften Denken führen. Mhm. Zum Beispiel, ich reiche nicht, ich habe es nicht geschafft.
Ich bin nicht so viel wert und so weiter, solche Sachen. Ja.
Genau, wenn wir jetzt mal beim weiblichen Geschlecht bleiben, dieses Nährende, diese Überzeugung, ich bin nur dann eine gute Frau, wenn ich es schaffe, ein Kind zur Welt zu bringen. Ja. Das ist sicherlich eine irrationale Überzeugung.
Absolut.
Und die bedarf es zu verändern. Mhm. Insofern, jedes Muss, jedes Soll, jede absolute Forderung an sich selbst führt zu irrationalen, zu dysfunktionalen Emotionen, die dann nämlich zu einer sehr starken, ausgeprägten Trauer führen. Mhm. Vielleicht sogar auch zu einer Wut auf sich selbst. Ja. Die dann so häufig Platzhalter für so eine Hilflosigkeit und ein Ohnmachtsgefühl ist.
Total, ja.
Und in dem Moment, wo ich dieses Thema annehme und deutlich mache, es gibt ja viele Gründe, bist du Profi und weißt da sogar noch mehr über dieses Thema. Mir geht es um den Gedanken, es anzunehmen, diesen Kinderwunsch bislang nicht erfüllt bekommen zu haben, aber dann sehr wohl zu rationalisieren, zu sagen, okay, ich bin auch dann eine akzeptierte Frau, eine wertvolle Frau, ohne dass ich ein Kind habe. Ja. Ich kann sehr wohl glücklich sein, ohne dass ich ein Kind habe. So wertvoll und so schön anstrebenswert das auch ist.
Ja, ja, absolut. Und das ist auch etwas, wenn man das nicht alleine hinkriegt, kann man sich Unterstützung suchen.
Selbstverständlich.
Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, sehr, sehr spannend. Gibt es Persönlichkeitsfaktoren, die eine Depression fördern könnten? Würdest du das sagen?
Sicherlich. Sicherlich. Es kommt auch hier wieder auf den Ausprägungsgrad der Depression an. Vielleicht sollten wir noch mal eine Abgrenzung vornehmen zwischen der Depression und der sogenannten Anpassungsstörung.
Gerne.
Die Anpassungsstörung ist eine im Ausprägungsgrad nicht so starke Antriebsminderung und Stimmungsreduzierung wie bei einer Depression. Wir können also sagen, dass die Anpassungsstörung im Ausprägungsgrad unter der einer Depression liegt. Insofern wird sehr häufig die Anpassungsstörung als Auffangtatbestand, als Auffangdiagnose genutzt von vielen Hausärzten, um nicht die Etikettierung Depression zu nutzen, was ich auch ganz gut finde. Eine Anpassungsstörung sollte in der Reaktion innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen entstehen. Das heißt, das Ereignis ist da, die Realisierung des nicht erfüllten Kinderwunsches, dann setzt die Verarbeitung an. Und führt dann innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen zu Emotionen, wie zum Beispiel zu Trauer. Und in diesem Zeitraum von, wir benutzen immer so Zeiträume von 4 bis 6 Monaten, sollte dann diese Trauerreaktion, die Trauerverarbeitung in einem angemessenen Maß erfolgen.
Okay.
Nichtsdestotrotz gibt es auch längerfristige Anpassungsstörungen, die über 6 Monate hinausgehen. Teilweise, und das zeigt nochmal, das Leben ist bunt, der Mensch ist vielfältig, dass es sehr wohl auch Trauerreaktionen geben kann, die länger als 6 Monate, bis zu 1 Jahr, bis zu 2 Jahren dauern können.
Okay.
Und wenn wir dann eine Chronifizierung dieser Anpassungsstörung haben, dann reden wir ganz gerne auch von der Dysthymia, der längsten Form der Störung, der Stimmung und des Antriebs. Das ist dann eine Chronifizierung über 2 Jahre hinweg.
Ich frage mich gerade, wenn man da so drin ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, manche Dinge dann zu rationalisieren sozusagen. Wann würdest du sagen, also wann merkt man, wow, okay, ich brauche Unterstützung?
Ja.
Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
Je länger es dauert, das ist zumindest schon also mal
so, der Zeitfaktor sozusagen?
Genau, so ein Zeitfaktor. Wir reden bei einer Depression von 14 Tagen. Da sollten die Symptome schon mindestens 14 Tage bestehen bleiben.
Aber das finde ich schon schwierig. Also wenn ich jetzt an meine Fehlgeburten denke, da habe ich länger getrauert, war ich länger in so einer Phase als 14 Tage.
Tatsächlich. Selbstverständlich. Die Frage ist dann begleitend, konntest du in dieser Phase noch andere Dinge wahrnehmen, funktionieren, im Sinne von, konntest du weiter arbeiten gehen?
Nein.
Okay. Also dieser Antriebsverlust zeigt sich so häufig, dass wir in der Interaktionsebene im Funktionieren sollten. Oder es ist wünschenswert, wenn wir in bestimmten sozialen Funktionen funktionieren.
Ja.
Und da ist natürlich das Arbeitsfeld sehr, sehr wichtig. Aber auch die Familie als System. Und wenn ich zu sehr in meiner Trauerreaktion bin und mich zurückziehe von meinem Partner, zurückziehe von Eltern, vielleicht schon von...
Nochmal ein wichtiger Hinweis, ja.
Ja, von vorhandenen Kindern. Ja. Ich isoliere mich.
Ja.
Dann ist ein Zeitpunkt da, wo ich mir schon eine professionelle Hilfe holen sollte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, als wieder funktionieren zu müssen auf der Arbeit. Ne? Aber ich finde, so ein klarer Rückzug vom Partner und von Menschen, die einem nahestehen, finde ich, ist nochmal ein anderes Ding, finde ich tatsächlich.
Genau.
Ne? Wenn man da so drauf schaut. Ne? Okay, Vielen Dank. Genau, also du wolltest aber noch was zu den Persönlichkeitsfaktoren sagen.
Ja, danke.
Genau, die eine Depression genau. fördern könnten.
Also wir sagen bei der Anpassungsstörung, da kann letztendlich so eine Reaktionsform jeder im Laufe seines Lebens herankommen. Ja. Es kann der Verlust eines Menschen sein, ein unerfüllter Wunsch, wie auch immer. Bei einer Depression gehen wir davon aus, dass auch die Depression in der Ursache unterschiedlich zu sehen ist. Es gibt schwere Depressionen, die kommen aus heiterem Himmel, ohne reaktive Verarbeitung zustande, wo wir davon ausgehen, oh, was ist hier passiert? Gibt es da vielleicht einen körperlichen Faktor, der zum Beispiel im Rahmen einer Schwangerschaft, also Schwangerschaftsdepression ist ja auch ein pathologisches...
Das gibt es? Das wusste ich gar nicht.
Ja, natürlich.
Wow, okay.
Dass mit einmal aufgrund von körperlichen Ereignissen der Transmitterstoffwechsel völlig gestört ist.
Okay.
Sodass sie aus heiterem Himmel kommen. Einige Klienten kommen dann auch zu mir und ja, der Hausarzt hat mich zu ihnen geschickt oder empfohlen, weil ich eine Stoffwechselstörung habe.
Mm.
Ah, Stoffwechselstörung, was ist das? Ja, er hat mir das erklärt. Mm. Da ist aus unerklärlichen Gründen der Serotoningehalt in den Keller gegangen. Der Dopamingehalt ist zurückgeführt worden. Die Ursache ist nicht klar. Es sind innere Körperfaktoren.
Okay, also kein auslösendes Ereignis, soziales Ereignis
Richtig.
Sozusagen.
Je leichter die Depression ist, vom Ausprägungsgrad her, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eine Reaktion ist.
Okay.
Dass wir von reaktiven Depressionen sprechen.
Mhm.
Gerade eine leichtere depressive Episode kann aufgrund eines Ereignisses, also durch sogenannte Live-Events, entstehen. Und die Verarbeitungsstrategie für dieses Ereignis fehlt.
Ja.
Bekommen unsere Gedanken, Kreisläufe, Konstrukte in der Verarbeitung. Das Grübeln zum Beispiel ist eines der häufigsten Faktoren, dass über das Grübeln, das Gehirn zum Beispiel ist ein Muskel.
Mhm.
So muss man es begreifen. Mhm. Das Gehirn ist ein Muskel und wir trainieren falsch durch fehlerhafte Gedanken.
Ja.
Und durch unser Grübeln letztendlich kommen wir aus dieser Gedankenspirale nicht heraus. Wir produzieren dadurch negative Emotionen, die dann natürlich auch wiederum Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben. Und da ist die
Spannend,
Frage,
Wahnsinn.
Ja. Was ist zuerst?
Ja.
Das
Ei? Huhn oder das Ei?
Genau.
Ja, okay. Aber das hört sich auf jeden Fall danach an, dass manche Menschen resilienter auf traumatische, oder es müssen ja nicht mal traumatische Lebensereignisse sein, sondern überhaupt Ereignisse. Also
ganz
wir reden ja auch von, keine Ahnung, Arbeitsplatzverlust, Scheidung. Ne, es muss ja nicht immer ein Tod sein, sage ich jetzt mal, von einer Person.
Resilienz ist ein guter Begriff. Mhm. Er bezeichnet ja die Widerstandsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit eines Menschen an sich verändernde Umstände. Und wenn wir es in frühester Kindheit gelernt haben, mit solchen Herausforderungen umzugehen, Coping-Strategien entwickelt zu haben für die Ereignisverarbeitung, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich durchaus geringer, dass ich in eine Depression abrutsche.
Ja.
Darüber hinaus ist es ganz wichtig, je häufiger ich depressive Episoden hatte, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ein Rezidiv, eine Wiederholung, einen Rückfall zu erfahren. Es ist ganz wichtig, bei Depressionen auch zu wissen, insofern wehret den Anfängen, das ist dann auch nochmal meine Botschaft, dann professionell zu sein, es nicht als Schwäche zu empfinden, sich eine Hilfe zu holen, um dann geeignete Strategien zu entwickeln, um einen Rückfall zu vermeiden. Denn mit jedem Rückfall erhöht sich die, das ist wieder so ein Fachbegriff, die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit für depressive Episoden. Und insofern hast du...
Gute Argumentation dafür, nicht zu lange zu warten, um sich Unterstützung zu holen.
Ganz genau.
Letztendlich.
Insofern hast du von Persönlichkeitsfaktoren gerade gesprochen, die protektiv, also schützen vor einer Depression. Das sind in erster Linie Verarbeitungsstrategien, Coping-Strategien, eine gute Resilienz, aber auch eingebettet zu sein in einen guten sozialen Kontext.
Ja.
Absolut protektiver Faktor.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Faktoren, die das Entstehen einer Depression begünstigen.
Hm.
Das heißt, dass das Ereignis, die Ereignisqualität besonders ausgeprägt ist. Ich kann Verarbeitungsstrategien in mir trage, vielleicht aber auch sogar einen angeborenen reduzierten Serotoninhaushalt habe.
Ja, okay, das ist ja nochmal ein neuer Aspekt sozusagen.
Jawohl. Mhm. Es gibt wirklich Menschen, die haben eher einen reduzierten Serotoninhaushalt, einen reduzierten Dopaminhaushalt. Mhm. Das heißt, sie kommen schon mit einer Vulnerabilität, mit einer angeborenen Vulnerabilität in die Welt. Vielleicht entwickelt es sich auch im Laufe der Kindheit. Mhm. Und dann kommt dieses Ereignis hinzu. Vorher hat sich dieser Haushalt nicht negativ bemerkbar gemacht.
Ja, verstehe.
Jetzt kommt die Ereignisqualität. Ja. Die fällt dann quasi so auf fruchtbarem Boden.
Mhm. Wahnsinn. Okay, das finde ich auch nochmal einen spannenden Hinweis. Vielen Dank.
Es freut mich, dich nochmal zu überraschen.
Ja, hey, absolut. Hast du vielleicht noch Tipps zur Trauerverarbeitung für meine Hörerinnen und Hörer? Okay, man hat die akute Trauer, das ist nochmal ein besonderer Zustand, finde ich. Also wenn ich mir so zurückdenke bei mir, wüsste ich jetzt nicht. Also das war irgendwie eine Reaktion, da konnte ich gar nicht anders, als mich zurückzuziehen von der Welt sozusagen. Aber irgendwann geht es einem ja wieder ein bisschen besser. Und Gesundheit. irgendwann geht es einem wieder besser. Und hast du eine Idee, gibt es so ein paar Tipps, so, also ein paar hast du ja schon eigentlich angesprochen, aktiv werden eigentlich, ne? Ist wahrscheinlich so der beste Tipp, der beste Hinweis wahrscheinlich. Ne? Gibt es da noch mehr, was man machen kann, aus sich selbst heraus sozusagen?
Also zunächst einmal die Trauer anzunehmen.
Ah ja.
Die Trauer sollte nicht verdrängt werden.
Ja.
Getreu dem Motto, ich bin stark, Trauer, nein, ist eine unzulässige Emotion.
Ja.
Sondern zunächst einmal die Trauer anzunehmen, zuzulassen und sie als normale Reaktion auf ein Ereignis zu begreifen.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr wichtig, denn begleitend zur Trauer kommt häufig, ich bin anders als andere.
Ja.
Und man nimmt ja wahr, selbst an sich traurig zu sein, und das Umfeld ist dann vielleicht, kann nicht in die Schwingungsfähigkeit gehen, reagiert vielleicht mit Abwehr.
Mhm.
Und so wird eigentlich die Trauer aus dem ersten Anlass noch verstärkt durch die Reaktion der Umwelt.
Stimmt, total. Also gerade im Kontext von Fehlgeburten tatsächlich, ne? Weil man dann schon auch von der Umwelt teilweise gespiegelt kriegt, sowas wie, ach, stell dich nicht so an, es war doch noch kein Kind, also das kanntest du es ja nicht, warum trauerst du jetzt so extrem darunter? Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, also erstmal annehmen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
Annehmen.
Wahnsinnig wichtig.
Die Trauer zuzulassen und wie die Angst als Emotion zunächst einmal als förderliche Emotion zu begreifen. Denn jede Trauer, wenn sie denn dann adaptiert wird, führt natürlich auch zu einer Stärkung.
Oh, das kannst du gerne noch mal näher erklären, wenn du magst. Warum führt Trauer zu einer... Also ich stimme dir total zu, aber warum meinst du, dass das so ist?
Da ist wieder so ein Fremdwort, das muss ich einfach mal sagen. Wir sagen auch Utilisation dazu, Nutzbarmachung.
Ja.
Ich kann ganz viele Emotionen, die sich zunächst einmal negativ auswirken, mich vielleicht sogar beeinträchtigen in meiner Funktionsfähigkeit. Wenn ich die annehme, die Emotionen, kann ich sie nutzbar machen für meine Weiterentwicklung.
Ja.
Und ich glaube sehr wohl, jede Trauerverarbeitung, wenn sie denn dann gelingt, führt letztendlich zu einer anderen Bewertung des Lebens. Zu Genuss auch teilweise, zu Demut.
Ja.
Ich finde Demut ganz wichtig, Demut dem Leben gegenüber und auch solchen Ereignissen gegenüber.
Ja.
Und wenn ich das verarbeitet habe, angenommen habe, dann kann ich sehr wohl zuversichtlicher in die Zukunft schauen.
Ja.
Und bei dann... So ist das Leben. Das Leben wird uns mehrere Ereignisse bescheren.
Wir haben keine Kontrolle darüber. Kontrollthema ist immer ein Thema. Ne?
Ganz genau. Wir haben keine Kontrolle darüber. Aber es macht uns stärker für künftige negative Ereignisse, die zwangsläufig kommen.
Ja. Ist wenigstens ein bisschen tröstend.
Richtig.
Ja. Verdrängung von Trauer. Wenn du sagst, ne, Trauer annehmen ist erstmal der wichtigste Aspekt. Was ist aber, wenn das jemand ist, der es eher verdrängt und eher diese Emotion, diese sehr starke Emotion, die einen ja auch sehr überrollen kann, eher von sich wegschiebt? Was passiert dann?
Es mag gut gehen. Meine Erfahrung ist, dass ich mit Klienten arbeite in einer aktuellen Situation und sie überschießend reagieren. Und sie selber glauben, ich weiß jetzt gar nicht warum. Ich erfahre gerade einen Arbeitsplatzverlust. Ich habe gerade einen Konflikt mit meinem Partner. Und das triggert mich derartig an, dass ich in meiner Trauer, ich sag's mal so technischem Ausprägungsgrad, viel zu hoch bin. Und wir dann gemeinsam erarbeiten, warum ist das jetzt gerade so? Wird da vielleicht ein verdrängtes Thema, ein verdrängter Konflikt jetzt aktualisiert? Das heißt, wir werden quasi auf der Überholspur eingeholt von Ereignissen, wo wir die Trauer nicht zugelassen haben. Wir haben sie verdrängt, um zu funktionieren. Das ist der Schwamm, das ist der Nährboden, um dann bei weiteren Ereignissen unangemessen zu reagieren.
Das ist interessant.
Ja. Es ist wie so ein Stapeleffekt, der sich dann, die Trauer stapelt sich auf, sie wird lange Zeit konserviert, kompensiert durch Handeln, durch Ablenkung, aber zumeist holt es uns dann doch ein. Und dann überschießt natürlich die Trauer und wir verstehen uns in dem Moment selbst nicht, was ist denn eigentlich hier groß passiert? Und da ist dann die Erklärung, okay, jetzt kommen nicht verarbeitete Ereignisse hinzu. Ich finde aber noch was anderes bemerkenswert bei der Verdrängung von Trauer. Ich kann auf der einen Seite Emotionen verdrängen, aber ich zahle dafür einen hohen Preis. Das heißt, Menschen, die Trauer nicht zulassen, die sie verdrängen, leben häufig wie in einem Tunnel.
Okay.
Sie verdrängen die negativen Gefühle unter dem Verlust der positiven Gefühle. Okay. Das heißt, die Schwingungsfähigkeit des Klienten, anlassbezogen mit Freude zu reagieren.
Also die Ausprägung nach unten und nach oben sozusagen, die ist nicht mehr
so groß. Sehr richtig. Das heißt, das sind Menschen, die manchmal auch einen Schutzwall um sich aufbauen, die Emotionen verdrängen, weil die Trauer sie dazu zwingt, die fehlende Trauer, um zu funktionieren, werden die Emotionen in den Spitzen reduziert.
Ja.
Das mag einerseits positiv sein, weil die Trauer dann nicht so tief ist, der Antriebsverlust, die Stimmung ist nicht so tief. Auf der anderen Seite ist die Schwingungsfähigkeit, die Freude am Leben, der Glücksmoment, den schneide ich auch ab.
Ja. Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass bei Menschen, die das tun, dass denen das natürlich erstmal nicht bewusst ist, dass das Trauer ist, oder? Dass da noch so viel Trauer in ihnen steckt, nehme ich mal ganz stark an.
Ganz genau. Ja. Das kann auf der Verhaltensebene sogar so weit führen, wenn es sich um den Verlust eines geliebten Menschen handelt, um das Auseinandergehen einer Beziehung. Die Trauer wird nicht verarbeitet. Wozu führt das? Ich gehe keine neuen Beziehungen mehr ein. Alleine um zu vermeiden. Erneut, ich möchte niemals wieder so traurig sein, wie bei der und der und der Situation. Und diese irrationale Überzeugung, ich möchte nie mehr so traurig sein, führt dazu, dass sie Emotionen nicht mehr an sich heranlassen, dass sie Beziehungen nicht mehr eingehen.
Ja.
Bis hin zu der Tatsache, dass sie eine sogenannte Vita Minima leben.
Okay.
Vita Minima ist ein Leben, ein reduziertes Leben.
Minimalistisches Leben.
Exakt.
Minimales Leben.
Bei Traumafolgestörungen reden wir sehr häufig von Vita Minima. Es ist also ein Vermeidungsverhalten des Menschen in Bezug auf bestimmte Ereignisse, die zu vermeiden, um dann die Fassung, die Kontrolle, die Kontinuance bewahren zu dürfen.
Ja, sehr menschlich, finde ich. Also das erinnert mich total daran, dass ich einige Klientinnen habe, die Fehlgeburtserfahrungen zum Beispiel haben und dann irgendwann nicht mehr wissen, ob sie es nochmal versuchen sollen, schwanger zu werden, um zu vermeiden, wieder diesen extremen, ist ja für jeden unterschiedlich logischerweise, aber diesen Schmerz zu fühlen.
Total nachvollziehbar.
Das erinnert mich total daran. Was kann man da machen, um in diese Trauer, in diesen Schmerz reinzugehen? Was würdest du aus therapeutischer Sicht empfehlen?
Letztendlich ist es wichtig zu realisieren, dass, weil es einmal nicht geklappt hat, einmal nicht funktioniert hat, es kein Beweis dafür ist, das ist ein rationaler Gedanke, dass es auch künftig nicht funktioniert.
Ja.
Das heißt, den Versuch auch weiterhin zu wagen, in der Hoffnung zu leben, oh, es klappt dann vielleicht doch nochmal. Es ist wie beim 100-Meter-Läufer. Der 100-Meter-Läufer, der sich einmal zum Ziel gesetzt hat, ich will die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen. Er hat es nicht geschafft als Ziel. Was tut er? Er verzweifelt daran und läuft nie wieder. Weil er im Grunde genommen die Niederlage vermeiden will.
Ja.
Und er läuft gar nicht mehr los. Er probiert es gar nicht mehr. Insofern reduziert er sich in seiner Zielerreichung. Und das führt dann häufig dazu, dass Menschen keine Beziehungen mehr eingehen, weil sie das Wagnis nicht mehr unternehmen wollen.
Ja.
Und in Bezug auf dein Thema, dass der erneute Kinderwunsch dann nicht mehr gelebt wird, nicht mehr versucht wird, aus Angst vor der Enttäuschung.
Also ich habe tatsächlich eine Klientin, die hatte eine Fehlgeburt und hat es verdrängt, die Trauer, und hat 7 Jahre gebraucht, 7 Jahre, um einigermaßen darüber hinwegzukommen, und saß dann irgendwann bei mir.
Ja.
Und jetzt war sie aber Anfang 40, und dann ist es natürlich, muss man einfach sagen, aus biologischer Sicht ist es halt einfach schwierig, mit Anfang 40 das dann nochmal zu versuchen. Ne? Also 7 Jahre, finde ich, ist schon eine wahnsinnig lange Zeit,
ne? Ja.
Nicht hinzuschauen.
Jetzt bin ich kein Fachmann für die Entstehungsprozesse, die dazu führen, dass der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Da gibt es sicherlich organische Faktoren, die dann nach wissenschaftlicher Erkenntnis dann doch zu der Annahme führen sollten, das funktioniert nicht, das hat keinen Sinn.
Ja.
Aber sehr häufig ist ja der Kinderwunsch oder der nicht erfüllte Kinderwunsch auch Ausdruck einer Systemkonstellation, einer psychischen Belastungssituation.
Mhm.
Und deswegen finde ich es wichtig, da nochmal drauf zu schauen, was sind die Gründe für einen nicht erfüllten Kinderwunsch und was sind die eigentlichen, vielleicht auch unbewussten Hinderungsgründe, die vielleicht eine Frau, einen Mann dazu bewegen, nicht zeugungsfähig zu sein. Das sind dann die nicht beweisbaren Zeugungsunfähigkeiten.
Ja. Das ist im Coaching, das sind immer die spannendsten Momente, finde ich.
Das glaube ich.
Wenn man da ein bisschen nachbohrt. Ja, ich nutze mal die Möglichkeit, dass hier Live-Publikum ist sozusagen, und würde einfach mal in die Runde fragen, ob es Fragen gibt von euch. Dann würde ich einmal mit dem Mikro kommen. Habt ihr eine Frage? Oder seid ihr zufrieden mit unserer Konversation? Keine Fragen erstmal? Okay. Gibt es noch von deiner Seite irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Die Frage überrascht mich jetzt.
Okay.
Also ich glaube, wir haben sehr viel über Theorie, über Abgrenzung gesprochen. Und da ist einfach nur meine Botschaft, natürlich sind Diagnosen irgendwo wichtig.
Ja.
Aber die Diagnosen nicht so nah an sich herankommen zu lassen. Denn das kann ja auch dazu führen, dass ich verharre in meinem Zustand. Und alleine durch die Etikettierung, ich bin jetzt depressiv, wozu führt es wiederum zu einem mangelnden Selbstwertgefühl?
Stimmt.
Ich bin falsch, ich bin anders als andere.
Ja.
Und das würde dann ja nochmal den nicht realisierbaren, bislang nicht realisierbaren Kinderwunsch zu realisieren. Insofern ist meine Botschaft, es anzunehmen, professionelle Hilfe sehr frühzeitig in Anspruch zu nehmen und dann gemeinsam aus diesem Kreislauf herauszukommen, der abwertenden Gedanken, ich kann das nicht, ich bin nicht wert.
Und
dann dadurch natürlich auch den Körper zu beeinflussen, der dann vielleicht diese Fruchtbarkeit wieder herzustellen.
Schön. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke dir.
Ich habe zu danken.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.